Ich glaube, dass die meisten von uns in ihrem Leben oder zumindest sehr viele von uns schon ein Bewerbungsgespräch erlebt haben. Ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Bewerbungsgespräch erinnern und ich weiß, dass das ziemlich aufregend und vielleicht auch ziemlich belastend sein kann. Ich möchte uns zu Beginn eine kurze Zusammenfassung lesen von einem Bewerbungsgespräch, das ich ziemlich bewegend finde, bemerkenswert. Ich, das schreibt Jimmy Carter, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten. Ich hatte mich für das Atom-U-Boot-Programm beworben und Admiral Rickover interviewte mich für diese Stelle. Es war meine erste Begegnung mit diesem Mann. Wir saßen zu zweit in einem großen Raum und er überließ die Wahl der Themen völlig mir. Mit großer Sorgfalt entschied ich mich nach und nach für diejenigen Themen, von denen ich meinte, am meisten zu wissen. Und dann begann er mir Fragen zu stellen, die nach und nach immer schwieriger zu beantworten waren. Was auch immer ich ansprach, jedes Mal fand er schnell heraus, dass ich über das, wovon ich sprach, nur wenig wusste. Jedes Mal, er schaute mir immer in die Augen und lächelte nie. Der kalte Schweiß trat mir aus allen Poren. Am Ende stellte er mir eine Frage, bei der ich dachte, dass mich meine Antwort bestimmt rehabilitieren würde. Er wollte wissen, auf welchem Rang standen Sie in Ihrer Klasse auf der Marineakademie? Da ich bereits das zweite Jahr an der Technischen Hochschule in Georgia absolviert hatte, bevor ich nach Annapolis kam, stand ich sehr gut da und entgegnete mit stolz geschwellter Brust: Admiral Rickover, ich war der 59. von 820. Dann lehnte ich mich zurück und wartete auf seine Glückwünsche, die jedoch ausblieben. Stattdessen stellte er mir die Frage: Haben Sie Ihr Bestes gegeben? Ich wollte gerade Ja sagen, als ich mich daran erinnerte, wer mir diese Frage stellte. Und ich dachte an viele Gelegenheiten, bei denen ich in der Akademie mehr über unsere Verbündeten, über unsere Feinde, Waffen, Strategien und so weiter hätte lernen können. Ich war auch nur ein Mensch. Schließlich schluckte ich und sagte: Nein, Admiral, ich habe nicht immer mein Bestes gegeben. Er schaute mich eine ganze Weile an, schwenkte dann seinen Sessel herum und gab mir damit zu verstehen, dass das Interview beendet war. Zum Abschluss stellte er mir noch eine Frage, die ich niemals vergessen habe und auch nicht beantworten konnte. Er fragte: Warum nicht? Ich saß eine Zeit lang zutiefst getroffen dort und verließ dann langsam den Raum. Warum nicht das Beste? Das war die Erwartungshaltung für diesen Job, auf den Jimmy Carter sich beworben hat. Ich hatte in meinem Leben noch nie das Interesse und ich werde es auch nicht haben, mich für ein Atom-U-Boot zu bewerben. Aber ich habe mich schon oft im Leben die Frage gestellt: Was ist das Maß, was ist der Anspruch, den das Wort Gottes an mein eigenes Leben stellt? Was ist die Erwartungshaltung an einen Menschen, der von sich selbst sagt und bezeugt: Ich gehöre zu Gott. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Mensch Gottes. Und mit genau dieser Frage möchte ich gerne in unseren heutigen Text starten. 1. Timotheus 6, es wird um 5 Verse gehen, ich starte ab Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Wir befinden uns hier in einem Brief. Wir befinden uns in einem Brief, der von Paulus an Timotheus geschrieben wurde. Und vielleicht könnte man sich jetzt die Frage stellen, ob dieser Brief nur für einen Menschen gilt, der so eifrig, der so motiviert, der so engagiert ist wie ein Timotheus. Der Text, der beantwortet uns die Frage, und das ist sehr wichtig, Vers 11: Du aber, o Mensch Gottes. Und wir stellen fest, die Person von Timotheus, der Name Timotheus, er rückt an dieser Stelle komplett in den Hintergrund. Und Paulus macht deutlich: Bist du ein Mensch, der Gott gehört? Bist du ein Mensch, der sagt, ich gehöre zu Gott? Bist du ein Mensch, der die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren hat? Und wenn die Antwort Ja lautet, dann ist dieser Text relevant für mein Leben. Wenn die Antwort Ja lautet, dann stellt dieser Text heute Morgen 5 ganz konkrete Anforderungen, Aufforderungen, die an mein Leben gerichtet sind. Erstens, bist du ein Mensch Gottes, haben wir gelesen, dann fliehe. In meinem Dienst für Christus soll ich fliehen vor Stolz. Ich soll fliehen vor Zank, vor Unzufriedenheit. Ich soll fliehen vor dem Wunsch, Dinge haben zu wollen, die nicht gut für mich sind. Und ich soll davor fliehen, das Geld mehr zu lieben als Gott. Das sind alles Dinge, die Paulus klärt in dem Abschnitt davor. Und kurz zusammengefasst sagt Paulus nichts anderes, als dass er sagt, fliehe vor allem, was nicht dem Wesen Gottes entspricht. Fliehe vor Sünde in deinem Leben. Der zweite Punkt, bist du ein Mensch Gottes, dann jage. Jage danach, ein Wesen in deinem Leben zu entfalten, das dem Wesen Gottes entspricht. Jage nach einem Charakter, das dem Charakter Gottes, dem Charakter Jesu Christi entspricht. Fliehen und jagen, das sind zwei Dinge. Und Paulus, er erwähnt hier ganz konkrete Punkte, nach denen wir jagen sollen. Die können extrem herausfordernd, können schwer und ermüdend sein in meinem Leben. Aber Paulus weiß, dass mit diesen zwei Dingen, mit Fliehen und mit Jagen, noch nicht alles getan ist. Und jetzt sagt er drittens, bist du ein Mensch Gottes, dann kämpfe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, so formuliert Paulus das hier. Und Paulus, er gebraucht häufig dieses Bild des Kampfes. Und vielleicht denkst du jetzt an den militärischen Kampf, vielleicht denkst du auch an den sportlichen Wettkampf. Paulus, er gebraucht beide Bilder durch sämtliche Briefe hinweg. Und ganz egal, welches Bild Paulus an dieser Stelle im Kopf hat, wir können eine Sache festhalten. Wenn ich an Kämpfen denke, wenn es um Kampf geht, dann geht es immer darum zu gewinnen. Das ist der Anspruch. Jeder Soldat weiß, wenn ich kämpfe, dann will ich gewinnen. Jeder Sportler weiß, wenn ich in einem sportlichen Wettkampf stehe, dann möchte ich siegen. Und jeder Sportler weiß, ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Ich habe vor kurzer Zeit einen Ausschnitt aus einem Radrennen geguckt und da gab es eine Stelle, wo es extrem steil bergauf geht. Es war schon relativ kurz vor der Ziellinie und dann gab es diesen einen Radprofi, der ganz, ganz vorne war. Er hatte keinen Windschatten, er stand vorne, er hat gekämpft und er hat gelitten. Und dieser Mann, er hat so sehr gelitten, dass er keinen einzigen Gesichtsmuskel mehr in irgendeiner Weise kontrollieren konnte. Dieser Mann, er hatte solche Schmerzen, dass er angefangen hat zu heulen. Er saß auf dem Fahrrad und er hat geheult, weil er sein Gesicht nicht mehr kontrollieren konnte, weil er so tief gegangen ist, weil er so gekämpft hat. Und das kann man vielleicht belächeln, wenn man so ein Video sieht. Aber als ich dieses Radrennen geguckt habe, da wusste ich mindestens eine Sache über diesen Radprofi. Dieser Mann, er hat verstanden, wenn ich nicht alles gebe, wenn ich nicht kämpfe, dann werde ich niemals gewinnen können. Bist du ein Mensch Gottes, dann kämpfe um den Sieg. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und dann kommt die vierte Aufforderung, bist du ein Mensch Gottes, dann ergreife. Was soll ich ergreifen? Paulus sagt es, ich soll das ewige Leben ergreifen. Und jetzt wissen die meisten von uns, dass das Wort Gottes sagt, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bekomme ich das ewige Leben. Und die Bibel selbst, die spricht von dem ewigen Leben als eine Gabe, die jeder Gläubige bekommt von Gott. Und jetzt sagt Paulus zu einem Timotheus und zu jedem Menschen, der sagt, ich gehöre zu Gott. Er sagt, ergreife das ewige Leben, packe zu, greife. Und zwar jetzt schon. Lebe heute schon jeden Tag so, dass du mehr erkennst, mehr verstehst, mehr begreifst, wer der einzig wahre Gott ist und wer Jesus Christus ist. Das ist genau das, was in Johannes 17 steht, was Jesus in Johannes 17 betet. Und dann kommt die fünfte Aufforderung, bist du ein Mensch Gottes, dann sagt Paulus, dann soll ich bewahren. Bewahre das Gebot. Wie soll ich es bewahren? Unbefleckt und untadelig. Bewahre die ganze Wahrheit, die Wahrheit, die Jesus Christus bezeugt hat, als er vor Pontius Pilatus stand, wohlwissend, ich gehe in den Tod. Ich gehe mit dieser Wahrheit in den Tod. Und das sind fünf konkrete Aufforderungen, die Paulus hier erwähnt, und ich habe sie nur sehr kurz angerissen, aber diese Aufforderungen, die beinhalten genug Substanz, um mich für den Rest meines Lebens herauszufordern. Definitiv. Diese fünf Aufforderungen, die setzen einen Maßstab für einen Menschen, der sagt, ich gehöre zu Gott. Ein Maßstab für einen Menschen, der seinen Glauben mit der Taufe bezeugt hat, der gesagt hat, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Und der lautet, fliehe, jage, kämpfe, ergreife und bewahre. Und ganz einfach zusammengefasst, sagt Paulus hier nichts anderes als gib dein Bestes, gib alles, gib 100%. Und an dieser Stelle könnte man vielleicht einen Punkt setzen, aber Paulus ersetzt den Punkt noch nicht. Paulus ist noch nicht fertig und deswegen muss ich noch einen Gedanken ausführen. Paulus erholt uns hier nochmal ab, um uns deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Warum das Beste? Warum 100%? Und diese Frage, sie ist wichtig, diese Frage ist entscheidend. Wenn ich in einem Fußballverein bin, dann wird von mir auch verlangt, dass ich mein Bestes gebe. Aber es geht um Fußball. Wenn wir hier in der Gemeinde sind, dann geht es nicht um Sport, dann geht es nicht um eine soziale Beschäftigung, es geht um mehr. Und genau das klärt Paulus in den nächsten Versen, in dem Bewerbungsgespräch von Jimmy Carter, was ich gelesen hatte. Da ging es darum, ob er als Offizier auf einem Atom-U-Boot dienen darf. Für jeden von uns ist es absolut nachvollziehbar, dass ich an diesen Job die höchsten Erwartungen stellen muss. Wenn ich mir die Frage stelle, wer darf auf so einem Atom-U-Boot arbeiten, dann möchte jeder von uns, dass dort nur jemand arbeitet, der die notwendigen Fähigkeiten besitzt und der dann auch sein absolut Bestes gibt. Und warum ist das so? Weil wir alle wissen, eine Atombombe hat eine gewaltige Sprengkraft. Eine Atombombe ist ernst zu nehmen. Und eine reale Frage, die hat mich die letzten Tage sehr intensiv beschäftigt, wenn das für mich logisch ist, wenn es für mich logisch ist, dass auf einem Atom-U-Boot nur jemand arbeiten darf, der absolut sein Bestes gibt, dann bewegt mich diese Frage, warum ich als Jugendleiter in den letzten 6 Jahren so oft feststellen musste, dass ich es mir nicht getraut habe, genau diese Erwartung zu stellen an meine Jugendlichen, die sagen, ich habe meinen Glauben mit der Taufe bezeugt. Die sagen, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Ich habe lange über diese Frage nachgedacht und ich glaube auch nicht, dass ich diese Frage in wenigen Sätzen beantworten kann. Johnny und ich, wir sind viel darüber am Hadern. Aber eine Sache weiß ich, vor einer Atombombe habe ich Angst. Vor einer Atombombe fürchte ich mich. Wovor ich mich nicht so viel fürchte, wie ich es tun sollte, ist die Herrlichkeit Gottes. Der Inhalt und die Substanz, um die es geht, ist das, was unsere Erwartung definiert. Und der Inhalt, der definiert nicht nur das Warum, er definiert nicht nur die Erwartung, sondern der Inhalt definiert auch die Motivation. Was ist der Inhalt meines Lebens? Was ist die Motivation meines Lebens, wenn ich ein Mensch Gottes bin? Damit möchte ich die letzten 2 Verse in unserem Abschnitt lesen. Wir haben schon gehört in den ersten Versen, Paulus sagt, gib alles, gib dein Bestes. Und jetzt steige ich mit diesem Gedanken ein, am Ende von Vers 14. Und dort heißt es, gib dein Bestes, das haben wir vorher gehört, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und allein Gewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, in dem ein unzugängliches Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Gib dein Bestes, bis dein Herr wiederkommt. Und jetzt führt Paulus weiter aus und er macht deutlich, es geht nicht nur um etwas, es geht um jemanden. Bist du ein Mensch Gottes, dann geht es in deinem Leben um Gott. Dann geht es in deinem Leben, dann geht es in meinem Leben um die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Inhalt, das ist die Substanz. Der allein Gewaltige, der König der Könige, der Herr der Herrschenden. So beschreibt Paulus unseren Gott. Und Paulus macht deutlich, an dem Tag, wo Christus wiederkommt, da gibt es keinen Zweifel, da gibt es keine Diskussion mehr darüber, wer Gott ist. Dann sind alle Fragen geklärt. Gott selbst, die Herrlichkeit Gottes, ist die Substanz meines Lebens, wenn ich sage, ich bin ein Mensch Gottes. Und wenn es für mich logisch ist, dass ich die höchsten Erwartungen stellen muss an einen Menschen, der auf einem Atom-U-Boot arbeitet, dann muss es für mich noch mehr logisch sein, dass ich eine noch höhere Erwartung an mich und an einen Menschen stelle, der sagt, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus auferstanden. Und jetzt möchte ich das noch kurz einordnen und damit auch zum Abschluss kommen. Ich darf in meinem Leben bezeugen, dass Johannes 3, Vers 16 zur Realität geworden ist in meinem Leben, dass ich Johannes 3, Vers 16 erfahren habe in meinem Leben. Ich habe erfahren, was die Liebe Gottes in meinem Leben bewegt. Ich habe erfahren, wie Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, wie er auf diese Erde gekommen ist, damit ich leben darf, damit ich gerettet bin, ohne irgendetwas dafür zu tun. Und jetzt stelle ich fest, auch wenn Johannes 3, Vers 16 vermutlich die zentralste Bibelstelle im gesamten Wort Gottes ist, gibt es nach Johannes 3, Vers 16 noch ganz viel Bibel, die ich lesen darf und die ich lesen muss. Und dann darf ich irgendwann bei 1. Timotheus 6 ankommen und bei genau dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben. Und das waren nur 5 Verse. Es ist nur ein Abschnitt. Es ist nur ein Teil aus dem Wort Gottes. Und dann werde ich herausgefordert und ich werde motiviert durch einen Paulus, der mir zuruft: Jannes, gib alles. Gib 100%. Gib dein Bestes. Wenn du ein Mensch Gottes bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kämpfe jeden einzelnen Tag, bis der Herr wiederkommt. Bis zu dem Tag, wo ich die Herrlichkeit Gottes sehe. Fliehe, jage, kämpfe, ergreife und bewahre, bis der Herr wiederkommt. Amen. Ich möchte gern mit uns beten. Wenn jemand beten möchte, der darf das gerne tun und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eines Tages wiederkommen wirst. Du bist schon mal auf diese Erde gekommen, du hast dein Leben gegeben für uns. Und ich persönlich und viele, die hier sitzen, durften es erfahren, was es heißt, erlöst zu werden, Vergebung zu finden und Heilung zu finden. Und jetzt warten wir darauf, dass du wiederkommst und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir jeden Tag unser Bestes geben. Dass wir nicht vergessen, worum es geht, dass wir nicht vergessen, um wen es geht und dass wir uns vor Augen führen, dass eines Tages ganz klar und ganz deutlich wird, wer du bist. Deine Herrlichkeit, sie wird sichtbar und nicht nur für die Menschen, die an dich glauben, sondern für jeden einzelnen Menschen. Heute in dieser Welt bist du verachtet, du bist verleugnet, aber eines Tages, Herr Jesus, da wird klargestellt, wer du wirklich bist. Und bitte hilf uns, dass wir bereit sind für diesen Tag und dass wir uns jeden Tag neu ausrichten. Amen.